Ist Iran die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Sure 104, Humaza.
A'udhu min ash-shaytan ar-rajim.
Und nun zu mit einer an einigen Stellen kleinen Interpretation versehenen Übersetzung der Verse. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Wehe dem Lästerer, Verleumder, der Reichtum scheffelt und diesen immer wieder aus lauter Lust und Gier aufs Neue berechnet und wähnt, sein Reichtum mache ihn unsterblich. Doch so ist es nicht, bald schon wird er in das Verzehrende gestoßen werden. Was aber weißt du, was das Verzehrende ist? Es ist das hochlodernde Feuer Gottes, dessen Flammen die Herzen erfassen, sich über ihnen schließen in hochgestreckten Säulen, sodass es kein Entrinnen gibt.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit als Livestream über unsere Webseite pastore.ir/de ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite pastore.ir/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Donnerstag, den 17. April 2025, gleich dem 28. Fevral, den 1404, nach iranischem Sonnenkalender. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe »In Iran gerühmt, in der Welt berühmt«. Anschließend geht es weiter mit unserer Sendung »Geschichten und Zeichen«. Zum Abschluss hören Sie einen Beitrag unter dem Titel »Enthüllung von Porseh«. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit unserer Sendereihe »In Iran gerühmt, in der Welt berühmt«. Bleiben Sie dran!
In Iran gerühmt, in der Welt berühmt.
Wie versprochen, werden wir uns noch einmal mit dem Dichter Anvari beschäftigen, insbesondere mit seinem Werk und seiner teilweise paradoxen Einstellung. Anvari, auch Anvari Abivardi oder Anvari Khavarani genannt, wobei Abivardi und Khavarani auf seine iranische Herkunft hinweisen, hat im 6. Jahrhundert nach der Hijra und dem Mondkalender bzw. im 12. Jahrhundert nach Christus gelebt. Er erwarb in seiner Jugend gediegenes Wissen in Literatur, Philosophie, Mathematik, Musik und Astronomie und verdiente sich den Titel eines Hakim, eines Weisen. Wegen seiner dichterischen Begabung fand er Einlass am Hofe des Sultan Sanjar, dem er 30 Jahre lang als Sterndeuter und Lobdichter diente, bis er sich aus dem Leben zu Hofe zurückzog. Anvari gilt als einer der großen iranischen Dichter und wurde schon zu Lebzeiten gerühmt. In seiner Epoche war die Lobdichtung gang und gäbe. Dichter konnten mit ihren Kassiden ihr Leben bestreiten und den Mächtigen ihrer Epoche näher kommen. Der Gedichtband von Anvari umfasst 14.700 Doppelverse, Bait. Es sind Kassiden, Oden, Rataat, Kurzgedichte, Gazelen und Rubaiyat, Vierzeiler. Zu dem Divan von Anvari äußert sich der iranische Literaturforscher Dr. Shafi Kadikani wie folgt. Ein Blick in seine Gedichtsammlung verrät innere Widersprüche des Dichters. In dieser Gedichtsammlung spricht er sowohl von der Frömmigkeit und Enthaltsamkeit als auch von der Begierde und der Anhäufung von Reichtum, Manchmal ist die Rede vom Einsatz der Vernunft und manchmal von der Abkehr von ihr. Das eine Mal beobachten wir die Liebe zur Dichtung bei ihm und das andere Mal, dass sie ihm verhasst ist. Anvari hat gelungen, verschiedene Dinge in poetische Form gebracht. Von der Huldigung und dem Spottgedicht bis zur Mahnung und dem Gleichnis und der Kritik an der Gesellschaft. Dr. Jafar Mahjoub ist der Überzeugung, dass es Anvari for Sadi, dem großen Gazelendichter der persischen Sprache, gelang, die Gazelen ihrem Gipfelpunkt und ihrer Schönheit nahezubringen. Er sagt, Anvari ist der erste Dichter, in dessen Gedichtband die Gazelendichtung aufblüht. Im Arabischen bezeichnet Ghazal ein Liebesgedicht, aber in der persischen Lyrik bezieht sich das Wort Ghazale auf eine bestimmte Gedichtsform, in der laufend dasselbe Wort am Ende eines Verses steht und so in den Mittelpunkt rückt. Dabei können die vorletzten Wörter der Verse miteinander einen Reim bilden. In einem solchen Gedicht geht es auch oft um Liebe, aber nicht unbedingt. Auch deutsche Dichter haben sich an dieser Gedichtsform versucht. Zum Beispiel lauten die ersten vier Zeilen eines Dichters von Friedrich Rückert in freier Nachdichtung der Gazelen des iranischen Mystikers Shams von Tabriz. Ich sah empor und sah in allen Räumen eines, hinab ins Meer und sah in allen Wellenschäumen eines. Ich sah ins Herz, es war ein Meer, ein Raum der Welten, voll tausend Träumen, ich sah in allen Träumen eines. Anvari liebte einerseits die Dichtung, er war andererseits aber auch der Hikmat, Weisheit, zugetan und betrachtete sie als besser als das dichterische Schaffen. Er dachte sogar, dass ihm eigentlich das Dichten nicht geziemt. Der Dozent für Sprache, Literatur und das Neupersische, Dr. Asghar Dodbe, ein zeitgenössischer Forscher, sagt über ihn: Obwohl Anvari wie Platon ein Dichter ist, verband er platonisch die Dichter aus seiner Utopia. Anvari unterstreicht seine Liebe zur Weisheit und Philosophie. In seiner Dichtung fragt er daher nach den Ursprüngen der Poesie. Er führt sie auf den Drang zur Schaffung von Kunst zurück und schreibt die dichterische Huldigung, das Spottgedicht und die Gazelendichtung der Reihe nach als natürliches Ergebnis von Begierde, Wut und Verlangen zu. Ohne davon zu reden, was eigentlich ein wahres Gedicht ist, zählt er die Merkmale einer unechten Dichtung auf. Darunter fällt bei ihm auch die dichterische Lobrede. Anvari bewertet die Dichtung nach ihrem Inhalt. Er sagt: Ein wahrer Dichter darf nicht den Inhalt seiner Dichtung bei anderen Dichtern übernehmen. Das Gedicht eines Dichters sollte nach Anvaris Meinung das Resultat eines eigenständigen Denkprozesses sein. Muhammad Jafar Mahjoub ist der Ansicht, dass Anvari durch Vollendung des dichterischen Stils des iranstämmigen Abu al-Farajuni, der um Ende des 11. Jahrhunderts verstarb, den Weg für den sogenannten irakischen Stils im Iran ebnete, welcher viele Neuerungen mit sich brachte. Anvaris literarischer Stil lässt sich nach drei Gesichtspunkten untersuchen: Sprache, Fantasie und Thematik. Ganz typisch für Anvari ist, dass er die Umgangssprache mit der dichterischen verknüpft, insbesondere in seinen Gazelen. Der 1970 verstorbene zeitgenössische Literaturforscher Furuzan Far ist der Meinung, dass der Stil von Anvari nach einem 100-jährigen Weiterentwicklungsprozess sich auf beste Weise in der Sprache des weltbekannten Dichters Sadi Shirazi manifestiert hat. Und Dr. Shafi'i Kadekani hat die Syntax in der Dichtung von Anvari, also Satzaufbau und Satzstruktur, als eine der natürlichsten der neupersischen Sprache bezeichnet, die frei von Überflüssigem ist. Dies gilt sowohl für seine Kassiden in der zeremoniellen Sprache als auch für seine Gedichte in der vertrauten Umgangssprache, wie den Ratterort, Kurzgedichten und Gazelen. Charakteristisch für den Stil von Anvari ist auch die Schaffung von neuen Metaphern und Vergleichen, mithilfe derer er schöne und gute Inhalte verbildlicht. Seine Verbildlichungen sind kompakt, das heißt, er kombiniert mehrere Bilder und dies verleiht seinen Gedichten ihren besonderen Reiz. Er stellt eine Neuerung im Vergleich zu der damals üblichen Poesie dar. Bei seinen neuen Sinnbildern hat er seine Kenntnisse in den damals üblichen Wissenschaften genutzt. Um seine Gedichte zu verstehen, war es nötig, Kenntnisse in diesen Wissenschaften zu besitzen. Anspielungen und Parabeln sind ebenfalls kennzeichnend für den dichterischen Stil von Anvari. Sie gelangten an solch eine Bedeutung, dass viele seiner Worte zu einem Schlagwort und einer Redewendung wurden, und das lag offensichtlich an der natürlichen Struktur seiner Sprache. Dr. Cyrus Chamisson, geboren 1948, ist Universitätslehrer für die Farsi-Literatur und Literaturforscher. Er sagt, es sei ganz typisch für den Stil Anvaris, dass er aus den Koranversen und Überlieferungen und bekannten Geschichten oder dem gewöhnlichen Alltag neue Themen ableitet und frische Inhalte schafft. Frühere Literaturkritiker haben Anvari sogar neben Ferdowsi und Nizami gestellt und ihn als einen der drei Propheten der Farsi-Dichtung betrachtet. Darum hat jeder Biograf ihn auf seine Weise gelobt und eine der Eigenschaften seiner Dichtkunst besonders hervorgehoben. Anvari hat sich sogar selber gelobt und mit anderen Dichtern wie Sanoi und seinem Zeitgenossen Adib Saber verglichen. Gemäß der modernen Literaturkritik und nachdem andere Maßstäbe angelegt wurden, wurde die Meinung, dass er einer von drei oder fünf Größen der Farsi-Literatur darstellt, verworfen. Dennoch sind sich auch die neuen Literaturkritiker darüber einig, dass die Sprache des Dichters Anvari klar, schlicht und ungekünstelt ist. Dr. Shafi Kadikani bestätigt, dass sich auch in den Lobgedichten Anvaris kaum ein überflüssiges Wort befindet und er in solchen Kassiden eine Redekunst einführt, die neuen Regeln gehorcht. Die Mehrzahl der zeitgenössischen Kritiker sehen in Anvari einen der besten Literaturen seiner Zeit und betrachten ihn als feste Säule der neupersischen Dichtung. Sie haben seine Begabung für Schaffung neuer Inhalte und Sinngebung hervorgehoben und bezeichnen ihn auch als einen Meister der Satire. Anvari ist ein geschickter Bildner, der auf der Leinwand seines Gedichtbandes, Divan, alle hässlichen und verborgenen Gesichter seiner Zeit darstellt. Anvari scheut sich nicht, in seinem Divan über die Theosophen und die Richter, die Emire und die Herrscher und die verschiedenen Gesellschaftsschichten der Turkmenen und der Ghaznaviden herzuziehen, und er hat sie, wie er selbst sagt, mit dem Dolch des Spottes verletzt. Mit seiner scharfen Zunge hat er viele Probleme seiner Gesellschaft angesprochen. In dieser Kategorie seiner Gedichte ist der Ruf der Schwachen herauszuspüren, die unter dem Druck der Korruption und dem Übel der Befehlshaber und der Diktatur der Herrscher zu ersticken drohten. Gegen Ende seines Lebens ließ Anvari, wie aus Biografien hervorgeht, von seinen lyrischen Huldigungen ab und bereute seine Lobdichtung. Er drückte es in Reimen aus. Dei maro osheraki goft ghazal migui, goftam azmatho hajadast biafshandam ham, goft schon, goftamash an halat gomrahi raft, halat rafte, degar baz nayayat ze adam. Ein kleiner Verliebter fragte mich gestern, reimst du Gazelen? Ich sagte, ich ließ ab von Huldigung und Lobgedicht. Er fragte mich, warum? Es geriet in die Irre, sagte ich, und was einmal sich verirrt, kehrt nie mehr zurück aus dem Nichts.
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit unserer Sendung Geschichten und Zeichen.
Der Heilige Koran tadelt in einem Teil seiner Verse die Völker, die auf verschiedene Weise Gott gegenüber undankbar waren. Er berichtet über einige dieser Völker und über ihren Ungehorsam. Damit übermittelt er den zukünftigen Generationen eine wichtige Lehre. Für unseren dieswöchigen Beitrag haben wir eine solche Geschichte ausgesucht. Sie handelt von den Ungehorsam einiger aus dem Volke Bani Israel. Die wärmenden Sonnenstrahlen zogen sich langsam zurück. Die Sonne schien am Horizont langsam in das Meer einzutauchen und der hereinziehenden Dunkelheit Platz zu machen. Die Wellen tanzten heran, unterschlugen sich und liefen am Strand aus. Sie schienen über die großen Geheimnisse der Natur zu plaudern. Doch keiner achtete darauf, wenigstens nicht die Leute, die da etwas entfernt vom Strand miteinander stritten. Plötzlich stand einer von ihnen auf und sagte aufgeregt: »Nein, das dürfen wir nicht tun. Das verstößt gegen Gottes Anweisung.« Aber ein anderer packte ihn am Handgelenk und deutete an, er soll sich wieder setzen. Dann meinte er heftig: »Warum denn nicht? Wenn wir das tun, werden wir keine Probleme mehr in den Fischfang haben.« »Finde ich auch«, stimmte ein anderer ihm zu. »Du hast doch auch oft gesehen, dass es am Sabbat immer so viele Fische gibt und sie ganz nahe ans Ufer kommen. Aber an den anderen Tagen gehen uns nur wenige ins Netz.« Aber der Erste erwiderte ihm: »Gott hat uns geboten, dass wir am Samstag, dem Sabbat, nicht auf Fischfang gehen. Wenn wir nun die Geduld aufgeben, dann haben wir gegen Gottes Gebot verstoßen.« Der eine, der die neue Idee hatte, sagte laut: »Wir gehen ja auch nicht am Sabbat auf Fischfang. Wir legen nur ein paar Nebenkanäle an, damit die Fische samstags munter hineinschwimmen. Wenn sie dann zurück ins Meer wollen, schließen wir diese Kanäle, damit sie nicht mehr zurückkommen. Am Sonntag werden wir dann in den Kanälen auf Fischfang gehen.« Wieder erhob der Erste Einspruch: »Das ist eine List. Die Fische werden am Sabbat zu vielen kommen, weil Gott es so gewollt hat und weil Gott unseren Glauben auf die Probe stellt. Gott hat früher schon ungehorsame Leute vernichtet oder sie bestraft. Vor vielen Jahren hat Moses, Sohn des Imam, die Söhne Israels gelehrt, dass sie einen Tag in der Woche der Anbetung Gottes widmen und an diesem Tag nicht an weltliche Dinge und Geschäfte denken sollen. Die Bani Israel selber wollten, dass es der Samstag ist, der Sabbat. Und seit jener Zeit haben wir diesen Tag geachtet und keiner hat an diesem Tag dem Weltlichen gefrönt, auch nicht dem Fischfang. Nun wollen wir wegen etwas mehr Fischen und wegen weltlichem Profit diesen Tag entweihen? Nein, ich bin nicht mit euch einverstanden. Ich gehe. Aber bevor ich gehe, sage ich euch, lasst von diesem Ungehorsam ab. Doch die anderen achteten nicht auf seinen guten Ratschlag. Sie sagten nur, es ist schon lange her, dass Moses gelebt hat. Heute ist David Prophet. Außerdem werden wir doch weiter den Sabbat der Gottesanbetung widmen und nicht auf Fischfang gehen, oder?
Der Großen des Volkes war mit seinen Leuten ans Meeresufer gekommen und hatte sich am Strand niedergelassen. Er schaute auf das Meer hinaus und sah, dass die Leute wieder gegen das Sabbatgebot Gottes verstießen und diese Verstoße auf die leichte Schulter nehmen. Das betrübte ihn. Er beriet mit seinen Begleitern, was zu tun sei. Er hatte schon öfters diese Leute aus seinem Volk gemahnt, vor ihrer List abzulassen. Auch diesmal ging er wieder zu ihnen und mahnte: Satan hat schnell Erfolg bei der Täuschung der Menschen. Ich fordere euch noch einmal auf, von dieser List abzulassen. Einige, die seine Mahnung gehört hatten, sagten, warum wollt ihr diese Leute noch mahnen, die Gott vernichten oder denen er eine harte Strafe schicken wird? Es ist besser, wenn ihr schweigt und wir euch um eigene Angelegenheiten kümmert. Aber der Mann sagte, wenn wir mahnen, geschieht es in der Hoffnung, dass Gott sie vielleicht doch noch zu sich kommen und zu Gottesfürchtigen werden lässt. Wie diese wahre Geschichte ausgeht, ist in der Sure 7 in den Versen 165 und 166 nachzulesen. Dort heißt es: Und als sie vergessen hatten, womit sie gemahnt worden waren, erretteten wir diejenigen, die verbaten, was böse ist, und ließen über diejenigen, die frevelten, eine schlimme Strafe kommen, dafür, dass sie gesündigt hatten. Und als sie sich über das, was ihnen verboten worden war, hinwegsetzten, sagten wir zu ihnen, werdet zu verabscheuten Affen. Die Gläubigen unter diesen Küstenbewohnern waren Gott unendlich dankbar, dass er sich ihrer erbarmt hatte. Sie waren erfreut, dass sie nicht aufgegeben hatten, die Abgeirrten wieder auf den rechten Weg zurückzurufen, denn auch die, welche geschwiegen hatten und gleichgültig geblieben waren, waren wie die Sünder behandelt und bestraft worden. Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Abdul Hussein Mokhtabat mit dem Titel Abre Bahar, das heißt Frühlingswolke. Musik.
شبانگان تا حریم فلک چون زبان کشد سوز آوازان شرر ریزد بی امان به دل ساکنان فلک ناله سازان دل شیدا حلقه را شکند تا برای دراه سفر گیرد مگر یک دم گرم شال فشان تا به بام جهان بار و پر گیرد خوشای دل بال و پر زدنت شال بر شدنت در شبانگاهی به بزم غم دیدگان تری چار پرشری شعله آهی بیا ساقی تا به دست طلب گیرم از کف تو جام پی در پی به داد دل ای قرار دلم نوبهار دلم میرسی پس که چون ابر نوبهارم من به دل شور گریه دارم من میتوانم آیا ندارم من شبانگان تا حریم فلک چون زبان کشد سوز آوازان شرر ریزد بی امان به دل ساکنان فلک ناله شان تا به بام جهان بالا برگیرد. خوشای دل بالا پر زدند، شعله بر شدند در شبانگاهی، به بزم غم دیدگان تری چار پر شدی شعله آهی. بیا ساقی تا به دست طلب گیرم از کف تو جام پی در پی، به داد دل ای قرار دلم نوبهار دلم میرسی پس که چون ابر نوبهارم من، به دل شور گریه دارم من، میتوانم
Verehrte Damen und Herren, nun hören Sie einen Beitrag mit dem Titel Enthüllung von Parsi. Weiterhin guten Empfang.
Liebe Hörerinnen und Hörer, in dieser Sendung sprechen wir mit Ihnen über das Parsi-Tor, ein vergrabenes Tor, das seit einiger Zeit ausgegraben wurde. Eine der Notwendigkeiten des menschlichen Lebens ist die Kenntnis über die Geschichte. Eine Person, die Geschichte liest, scheint in der Vergangenheit mit Menschen gelebt zu haben und ihr Begleiter gewesen zu sein. Die Geschichte ist eine Lehre für Herrscher und lässt sie den Weg gerechter Herrscher gehen. Ein weiser Mann, wenn er über die Geschichte nachdenkt, sieht die Welt als Elend an und wendet sich von ihr ab und wünscht sich eine ewige Heimat. In dieser Sendung reisen wir in die Zeit vor 2500 Jahren und erzählen ein wenig aus der Vergangenheit. Wir sprechen mit Ihnen über ein vergrabenes Tor, das seit einiger Zeit aus dem Boden ragt. Begleiten Sie uns. Wenn Sie sich für Geschichte interessieren, haben Sie sicherlich den Namen von Kyros dem Großen, dem Gründer der Achämenidischen Dynastie im Iran, derjenige, der im Heiligen Koran als Sulqarnain bekannt ist, gehört. Vor etwa 2500 Jahren, also 500 Jahre vor Christus, vereinigte Kyros der Große, der Befehlshaber der persischen Stämme, die iranischen Arier-Stämme mit Mut und Männlichkeit. Er kämpfte gegen die grausamen Könige seiner Zeit und besiegte sie einen nach dem anderen und vergab den meisten von ihnen nach ihrer Niederlage, rettete aber die Menschen von der Unterdrückung und weitete die Grenzen des Iran aus. Er gründete das erste und größte Reich der Welt und baute ein Reich auf, das in der Geschichte bis dahin beispiellos war. Während der Zeit seiner Herrschaft führte Kyros durch die Vereinigung des Iran große Veränderungen auf der Ebene des politischen, sozialen und kulturellen Systems des Iran durch. Vor Kyros lebten lokale Regierungen und verstreute Gemeinschaften wie die Goten, Lulubi, Hethiter, Kassiten und so weiter völlig zusammenhanglos und primitiv auf dem iranischen Plateau und um es herum. Aber dieser iranische Herrscher errichtete eine neue administrative und soziale Ordnung und Bürokratie in diesem Land und beseitigte die Unruhen und Sorgen. Der deutsche Philosoph Georg Wilhelm Friedrich Hegel sagt über Kyros: Aus politischer Sicht ist der Iran der Geburtsort des ersten wahren Imperiums und einer vollständigen Regierung, die sich aus heterogenen Elementen zusammensetzt. Ihr umfasst eine einzelne Rasse viele Menschen, aber diese Menschen behalten ihre Individualität im Lichte der alleinigen Souveränität. Dieses Reich ist weder wie das chinesische Reich patriarchalisch, noch wie das indische Reich statisch und bewegungslos, noch wie das mongolische Reich vergänglich, noch wie das türkische Reich, das auf Unterdrückung basiert. Im Gegenteil, hier sind die verschiedenen Nationen unter Wahrung ihrer Unabhängigkeit auf die zentrale Einheit eines Teils angewiesen, der ihnen Freude machen kann. Das iranische Imperium hat also eine lange und glänzende Zeit hinter sich, und die Art und Weise, wie seine Teile miteinander verbunden sind, entspricht mehr als andere Imperien dem wahren Konzept des Landes oder Staates. Wir haben ein wenig über Kyros gesprochen und jetzt ist es an der Zeit, über eines der wichtigen Bauwerke zu sprechen, die während seiner Zeit gebaut wurden. Dieses Bauwerk heißt Parsetor. Parsetor ist eines der wichtigsten historischen Tore des alten Iran. Architekten haben all ihre Wissenschaft und Kunst eingesetzt, um dieses Tor zu bauen. Sie gingen Lehmstein für Lehmstein und Ziegel für Ziegel vor und verputzten ihn Schicht für Schicht, um sicherzustellen, dass er nicht einstürzte. Aber Jahrhunderte später, als dieses Tor aufgegeben wurde, wurden seine Ziegel geplündert und ein Erdhaufen bedeckte es. Dass dann, heute, nach 2500 Jahren, aus dem Boden herauskam, so dass der Plan des Tores, das Kyros, der Große, zu bauen befahl, deutlich zu sehen ist. Bisher dachten Archäologen, dass die Stadt Parse von Darius erbaut wurde. Aber jetzt ist bekannt, dass dieses Gebäude im Auftrag des Achämeniden Kyros gebaut und von seinem Sohn Kambujie in Betrieb genommen wurde. Vor 10 Jahren begann das gemeinsame iranisch-italienische Archäologie-Team unter der Leitung von Alireza Askari Chaverdi von der Universität Shiraz und Pier Francesco Calieri von der Universität Bologna mit der Erforschung des Parsee-Ziegelhügels in der Nähe von Persepolis. Es ist einige Tage her, seit dieses Team seine Arbeit beendet und seine Sammlung archäologischer Dokumente über dieses Gebiet veröffentlicht hat. Was aus der Erde herausgekommen ist, ist eine der wichtigsten archäologischen Entdeckungen. Hier ist ein begrabenes Tor, das, obwohl es weniger als 3 Kilometer von Persepolis entfernt ist, gebaut wurde, bevor Darius I. den Bau von Persepolis befahl. Auch heute wissen Archäologen, wer an seinem Bau beteiligt war und welches Tor für seinen Bau verwendet wurde. Der Leiter des iranischen Forschungsteams, Herr Alireza Askari Chaverdi, sagte in diesem Zusammenhang: Die Gesamtheit der schriftlichen Dokumente, Materialien und Baumaterialien, Motive, die in der Dekoration der Fassade verwendet wurden, Kohlenstoff, 14 Datierung und Aspekte der Heiligkeit und Ehre dieses Tores zeigen, dass dieses Tor nach dem Jahr 539 vor Christus zu Ehren der Eroberung Babylons im Auftrag von Kyros gebaut wurde. Währenddessen regierte der Sohn des Kyros zur gleichen Zeit wie sein Vater 8 Jahre lang in der Stadt Babylon und wurde 529 vor Christus König des Iran. Daher hat die Ähnlichkeit des gefundenen Tores mit dem sehr berühmten Tor von Babylon die Aufmerksamkeit aller auf sich gezogen. Es wird gesagt, dass Kyros aufgrund der Bedeutung der Eroberung Babylons, der damals wichtigsten Stadt der antiken Welt, nach Pars zurückkehrte und den Bau eines Tores befahl, das so groß wie das Tor von Babylon war. Kambujie II., der Sohn von Kyros, setzte aufgrund seiner Interessen an Babylon, seiner langen Vertrautheit mit den Babyloniern sowie der kulturellen Verbindungen der Babylonier mit der antiken Welt den Bau des großen architektonischen Komplexes der Stadt Parsee im babylonischen Stil fort. Und während seiner Zeit wurde das Tor des Parsee City Campus in seinem türkisfarbenen Teil in Betrieb genommen. Daher scheint dieses Tor noch vor Persepolis und für den jetzt zerstörten Türkispalast gebaut worden zu sein. Das Parsee-Tor ist sehr schön und erstaunlich. Vielleicht ist es besser, mit dem erstaunlichen Teil zu beginnen. Die Architekten haben so viel Geschick in den Bau dieses Gebäudes investiert, dass Teile dieser Backstein- und Lehmwände uns nach 2500 Jahren und allen möglichen natürlichen und unnatürlichen Katastrophen vollständig lesbar erreicht haben. Beim Bau dieses Gebäudes wurden im Gegensatz zum Eschtar-Tor von Babylon Sitzplattformen verwendet. Und die Fortsetzung dieser Art von Architektur wurde auch beim Bau des Tors der Nationen in Persepolis verwendet. Der Boden der Torwände ist mit Lotusblumen geschmückt, die dem Tor von Babylon ähneln. Diese Lotusblumen werden auch in der architektonischen Kunst von Persepolis verwendet. Aber die am Tor verwendeten Schnitzereien sind nicht auf Lotusblumen beschränkt. Archäologen haben bei Ausgrabungen unzählige Ziegelmuster erhalten, die für uns die Muster an den Wänden gut abbilden. In den Mauern dieses Tores wurde im Gegensatz zum Tor von Eschtar dass das mythische Tier Mushus so verwendete, das Bild einer Kuh verwendet, das noch in den folgenden Jahren in der achämenidischen Architekturkunst zu sehen ist. Zu den Abmessungen des Parsee-Tores ist anzumerken, dass dieses Tor in den Maßen 30 mal 4 Meter bei einer Höhe von 12 Metern gebaut wurde. Dieses Gebäude hat einen Korridor, in dessen Mitte sich ein rechteckiger Raum von 8 mal 12 Metern befindet. In diesem Raum befinden sich 4 Stühle und der zentrale Korridor öffnet sich von beiden Seiten zum Campus der Achämeniden. Einer der wichtigsten Punkte bei der Entdeckung dieses Tores sind die Inschriften in babylonischer und elamitischer Schrift, die im zentralen Raum dieses Tores entdeckt wurden. Die entdeckten Inschriften sind wichtig, weil sie direkt zu uns aus dieser Zeit sprechen und Forschern und Archäologen sehr wichtige Informationen liefern. Die Entdeckung des Tors war eine 10-jährige Anstrengung iranischer und italienischer Archäologen, bei der auch iranische Studenten eine wichtige Rolle spielten. Tatsächlich gelang es dieser Gruppe vor 2 Jahren, unter Beteiligung von Studenten, das Tor der Parsee-Stadt in Ziegelfassaden zu finden. Bei ihren Erkundungen, die den Titel vom Palast zur Stadt trugen, nutzten sie alte hydrometeorologische Studien, Bioarchäologie, Knochenarchäologie und die Anwendung fortschrittlicher Techniken der geophysikalischen Studien und Kartierung sowie mineralogische und chemische Studien in Parsee, um weitere Blickwinkel von der antiken Stadt Parsee und Persepolis zu gewinnen. Heute können Geschichts- und Archäologieinteressierte dieses Tor auf der Webseite des Paradies Campus Museum besuchen, um ein besseres Verständnis und Wissen über die Kunst der Achämeniden zu erhalten.
Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pars Today ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.